Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo zusammen, ich bin es wirklich, der echte Mensch Max Oppe. Nur falls Sie sich manchmal fragen, ob wir Moderatoren nach und nach nicht eigentlich durch Bots ersetzt werden. Künstliche Intelligenz macht's ja möglich.
Radio GPT.
Immerse your radio listening experience with artificial intelligence.
100% AI.
We'll assemble compelling information.
We'll offer highly engaging data.
And we'll do it 24/7.
I'm completely AI.
Der Teststream von Radio GPT in den USA. Noch in diesem Sommer soll auch ein erster deutscher KI-Radiosender starten. Was macht das eigentlich mit uns? Darüber will ich gleich mit meinen zwei Gästen am Casual Friday hier im Kompressor sprechen. Einmal zugeschaltet aus Köln die Kultur- und Politikjournalistin Shada Kurt. Hallo Shada.
Hallo.
Und Hartwig Fenz, Kompressor-Redakteur, Schwerpunkt Popkultur natürlich. Hallo und willkommen Hartwig.
Hallo.
Außer dem KI-Radio steht Superstar Beyoncé auf unserer Liste. Shada, das Thema beschäftigt dich diese Woche besonders.
Genau. Ich beschäftige mich mit den Auswirkungen der Beyoncé-Tour auf Wirtschaft und Stadtpolitik und wie es eigentlich auch armen, obdachlosen Menschen mit diesen Auswirkungen ergeht, um es kurz zu fassen.
Eine Verbindung, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Das wird interessant. Und wir machen pünktlich als drittes Thema auch noch zum Mittagessen Appetit auf Pizza. Hartwig, was war da eigentlich der Anlass?
Ja, in Pompeji wird, was ich vorher auch nicht wusste, immer noch ausgegraben, noch nicht alles rausgeholt. Und es gab ein Fresko, das entdeckt wurde, und darauf sind eine Reihe von Speisen und auf der linken Seite ein Brot, ein rundes Brot mit ja, Gemüse, Obst drauf, und das hat man dann als Pizza identifiziert.
Genau, und ob es jetzt wirklich ist und was uns das eigentlich sagt jetzt 2000 Jahre später, darüber werden wir dann auch sprechen. Ich freue mich drauf. Superstar Beyoncé ist gerade ja auf Welttournee. Die Fans, wie in Hamburg vor dem Konzert zu hören war, können es oft kaum erwarten, sind dann zum Teil sogar aus von weit her angereist.
Die sind super, super hyped auf Queen Bee.
Die Show wird bestimmt auch cool und die Lieder. Ich kann nicht alle, aber die meisten.
Ich liebe es, wie stark sie ist und dass es ihr total egal ist, was andere denken. Sie ist einfach sie selbst, einfach die Beste. Wir sind Freundinnen vom College. Wir waren schon auf ihren Konzerten, aber es war ein Albtraum, in den USA Tickets zu kriegen, also haben wir einfach eine Reise daraus gemacht.
Ja, einfach mal eine Reise daraus gemacht. Beyoncé war gerade für ganze drei Termine in Deutschland. Bald geht's dann zurück nach Nordamerika. Shada, dieses Thema hast du mitgebracht und ja, es soll jetzt gar nicht so sehr um die Musik von Beyoncé gehen, auch nicht darum, wie gut die Show war, sondern wir gucken uns das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht an oder sozialer Sicht. In dieser Beyoncé-Tour steckt eine Menge Geld natürlich, und zwar so viel, dass die Tour sich in Schweden sogar ja angeblich direkt auf die Inflation ausgewirkt haben könnte. Also warum hast du das mitgebracht? Warum ist das ein Pop-Thema, das dich gerade umtreibt?
Ich habe das mitgebracht, weil ich schon in den vergangenen Wochen dank vieler Menschen, denen ich auf Instagram folge, sehr viel von dieser Tour mitbekommen habe, ohne dass ich dafür jetzt mehrere hundert Euro blechen musste, sondern ich habe so viele Instagram-Stories gesehen über diese Konzerte von Beyoncé, und ich glaube, dass die wirklich großartig waren, das möchte ich gar nicht bestreiten. Was mich dann aber immer gewundert hat, ist, ich bin über zwei Artikel gestolpert in den vergangenen Wochen, wo ich dachte, dafür, dass Beyoncé auch oftmals als ein recht politischer Superstar auch beschworen wird und viele Menschen, die ich kenne, die auch zu den Konzerten gegangen sind, sehr politisierte, aktivistische Menschen sind, sind diese zwei Nachrichten ziemlich untergegangen. Und das eine, das hast du ja gerade schon angesprochen, in Stockholm in Schweden war es tatsächlich so, da hat die Renaissance-Welttournee, benannt nach dem Album von Beyoncé Renaissance, am 10. und 11. Mai in der Nationalarena Halt gemacht, wobei eben auch Fans aus den USA angereist sind. In den USA waren die Tickets für die Beyoncé-Konzerte besonders teuer. Ich habe da was von $900 gelesen.
Völliger Wahnsinn, ne?
Das ist abgefahren. Ja. Und für diese Leute war es tatsächlich dann günstiger, nach Stockholm zu reisen, was, glaube ich, auch aus deutscher Perspektive jetzt nicht die günstigste, weiß ich nicht, das günstigste Reiseziel ist.
Kaum, ja.
Und dorthin zu reisen und dort zum Konzert zu gehen. Und das hat dann laut zumindest Wirtschaftsexperte Michael Grahn, der Chefökonom von Danske Bank in Schweden ist, mit dazu geführt, dass die Inflationsrate in Schweden im Mai um weniger als erwartete 0,2% gesunken ist, weil die Preise so in die Höhe geschossen sind, vor allem die Unterkunftspreise. Und Grahn sagt, ja, da hätten andere Länder eben viel mehr Unterkünfte, um den Ansturm dieser Fans zu bewältigen. Und ich habe mich dann gefragt, okay, liegt es wirklich allein daran? Es ist nur eine Frage von, wie viele Unterkünfte Geschichte hat, so eine Stadt? Oder hängen da nicht noch viel mehr Fragen dran, wie zum Beispiel, wie kann es sein, dass eine Reise von den USA nach Stockholm am Ende günstiger ist, zum Beispiel? Oder warum Menschen überhaupt so viel Geld ausgeben
für Konzerte? Also da läuft auf jeden Fall was schief. Das ist natürlich die Frage, wo man jetzt die Verantwortung sieht. Ne? Also liegt das mit im Verantwortungsbereich eines Superstars, dass er sich sowas überlegen muss, wo kann ich überhaupt auftreten, wo zieht das irgendwelche Folgen, soziale Folgen nach sich?
Vielleicht ganz kurz. Also ich würde nicht unbedingt sagen, Beyoncé ist schuld, obwohl es auch in London tatsächlich auch einen Fall gab, aber da, wo sich dann sozusagen der Stadtrat sich verantwortlich gezeigt hat, weil es darum ging, dass auch im Rahmen des Beyoncé-Konzerts ein Hotel, in dem obdachlose Menschen untergebracht worden waren, geräumt werden musste, weil da eben sich Touristen eingebucht haben, die zum Beyoncé-Konzert gekommen sind. Da hat der Stadtrat sich verantwortlich gezeigt und gesagt, ich habe es versäumt, vorher mich um die Buchungen für die obdachlosen Menschen zu kümmern. Ich würde nicht sagen, das ist Beyoncés Verantwortung. Da hängen sehr viele politische Fragen, globale Fragen zusammen. Natürlich haben die Verantwortlichen der Städte da auch die Verantwortung, wie ich schon sagte. Aber eine Kritik, die auch immer wieder an Beyoncé formuliert wird, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann und die sich so ein bisschen in dieses Thema fügt, ist, warum tourt Beyoncé eigentlich nur in Nordamerika und Europa und nicht in Ost- und Westafrika? Vor allem als Beyoncé, die auch in den vergangenen Jahren auch sehr viel im Zuge der Black Lives Matter-Bewegungen auch immer wieder ihre eigenen, sozusagen afrikanischen Wurzeln immer wieder auch betont hat. Warum reist Beyoncé eigentlich nicht dahin mit ihrer? Warum tut sie dann nicht?
Und ich glaube,
ich kann da nur ganz persönlich spekulieren. Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort. Ich weiß auch nicht, ob Beyoncé danach gefragt wurde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen in Ost- oder Westafrika in manchen Regionen so viel Geld ausgeben können für solche Konzerte, für solche Tourneen. Und dass es vielleicht am Ende doch wieder eine Frage ist, von wo wo sind die höchsten Gewinnraten auch bei so einer Tour?
Genau, das ist das Stichwort. Da Hartwig Fenz hat da auch noch darauf aufmerksam gemacht im Vorgespräch, dass Beyoncé offensichtlich schon sehr danach auch geht, denn sie hatte einen Auftritt in Dubai, richtig?
Ja, sie hatte einen Auftritt in Dubai, ich glaube Anfang des Jahres war das. Und das war der erste Auftritt nach dem Release von ihrem Album Renaissance, das glaube letztes Jahr rauskam. Und wo ist sie zuerst aufgetreten? Jetzt nicht vor den vollen Hallen ihrer Fans, sondern sagen beim Emir von Dubai in einem Luxushotel dort. Und das war eine handverlesene Schar von Promis und Celebrities, bei der sie da performt hat. Soll angeblich 24 Millionen Dollar bekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob die Zahl stimmen kann, für einen Auftritt. Und daran hängt natürlich dann auch das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, die politische Frage. Und ich frage mich, auch während du, Shader, da jetzt vorhin das erzählt hast, sie könnte ja auch in Afrika Konzerte geben, obwohl die Leute das nicht bezahlen können. Zahlen die halt weniger. Sie ist ja Multimillionärin, Milliardärin vielleicht sogar, weiß ich nicht. Könnte sie ja einfach machen, macht sie aber nicht, weil sie vielleicht irgendwie einfach ihre innere Logik da nicht zu, das nicht zulässt. Warum tritt sie in Dubai auf? Untertitel sozusagen ihrer Platte hieß ja, sie wollte die Black Queer Culture feiern. Ja, also die Rechte von LGBTQ-Leuten in Dubai, da hatten wir ja die Diskussion auch mit Katar. Da brauche ich gar nicht viel darüber zu reden. Das
diktatorisches Regime, was unterdrückt,
würde ich sagen. Ja, es kam dann natürlich aber hinterher natürlich auch logischerweise die Diskussionen auf, wie, ob das jetzt, also zwischen denen, die das angeprangert haben und richtig scheiße fanden und denen, die sie natürlich verteidigt haben. Und da kommen dann natürlich logischerweise auch die Argumente, okay, wir haben jetzt, sie hat irgendwann mal gesagt, ich baue mir mein eigenes Empire auf. Meine eigene Produktionsfirma Parkwood Entertainment, mein eigenes Empire in den Spuren von Madonna. Ich will Frauen zeigen, dass ich unabhängig und Superstar sein kann und mir so ein richtiges Imperium aufbauen kann. Eine Frau mit Macht, eine Frau mit Geld, eine Frau mit Mega-Erfolg. Ja, dann kommt immer die Frage, würde man jetzt auch Beyoncé diese ganzen Vorwürfe machen, wenn es ein Mann wäre? Ne? ist es nicht irgendwie trotzdem diese Logik von Macht und dann natürlich auch kapitalistischem Erfolg. Genau das, was Popkultur ist und was Popkultur an Popkultur auch immer schon problematisch, genauso problematisch war, wie dass es eben gefeiert wurde. War es nicht immer schon diese Ambivalenz aus so Stadion, Stadion, Multimillionen, Eventindustrie und dann eben diesen Form von Hedonismus und Feiern und auch Emanzipations-Role Models, die Popmusik nun mal ist.
Ja, und kann man letztlich eine Kapitalismuskritik einfordern oder nicht? Was meinst du, Shayna?
Ich bin da auch bei Hartwig, ich bin da immer hin und her gerissen, weil ich kenne auch diesen Vorwurf als auch Buchautorin. Also du bist kritisch mit dem Kapitalismus, aber warum bist du bei einem Verlag und verdienst Geld mit deiner Arbeit? Obwohl, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen existenzieller, Geld zu verdienen. Ich meine, du hast ja auch gerade schon gesagt, oder ihr, bei Beyoncé weiß man nicht mehr, ob sie Multimillionärin oder Milliardärin ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nach Dubai reisen muss, um dann ihre Miete zahlen zu können am Ende. Ich würde da ihr auch schon eine gewisse Verantwortung zuschreiben, aber ich verstehe auch, dass es da immer diese Fallstricke gibt oder dieses Problem mit, wem wird eigentlich was vorgeworfen am Ende. Ich weiß nur persönlich von mir, dass ich Menschen eher etwas vorwerfe, von denen ich mehr erwarte. Ich glaube, bei gewissen, weiß ich nicht, Popstars, Superstars, die sich überhaupt gar keine politische Agenda zu eigen machen, von denen würde ich es auch erst gar nicht erwarten. Die würde ich auch gar nicht erst kritisieren, weil das wären für mich im Grunde hoffnungslose Fälle. Aber ich glaube, bei Beyoncé sind da vielleicht so ein paar Erwartungen, weil ich sie auch als Künstlerin wirklich toll finde. Ich glaube, sie ist eine Art Genie, wenn man mit diesem Begriff arbeiten möchte, und macht sich halt eine gewisse politische Agenda zu eigen, und vor allem auch ihre Fans machen sich auch diese politische Agenda zu eigen. Also da muss man, glaube ich, dann ein bisschen kritischer hinschauen.
Nee, ich meine, man muss da, denke ich, ein bisschen unterscheiden zwischen diesen beiden Fällen. Das finde ich auch so das Interessante eigentlich daran, weil das der Fall von London, wo dann diese Familie raus musste aus dem Kurzzeit zu buchenden Airbnb-artigen Hotel, das ist ja eine andere Kiste. Da würde ich eher sagen, das ist so ein Kollateralschaden von so einem Megastar, der irgendwie so in so einer Logik von Mega-Tourismus-Entertainment-Industrie-Komplex fungiert, der dann auf eine Stadt trifft, die eben halt ihren ganzen Wohnraum privatisiert hat und beziehungsweise in dieser Form auch privatisiert hat, das ein Housing-Problem hat, das ein Obdachlosen-Problem nicht regelt. Und da liegt für mich dann eher die Schuld als bei Beyoncé in dem Fall.
Auf den Aspekt wollte ich vielleicht jetzt auch zum Schluss dieses Themas nochmal kommen, denn wenn wir jetzt mal von der Person Beyoncé wegkommen, es ist ja eben eine Frage, wie so eine Art Konzerttourismus eben organisiert wird, und es scheint auch ein wachsendes Problem zu sein, eben weil es diese Mega-Events immer mehr gibt. Also in Berlin war zuletzt die Frage, ob Superstars deshalb nicht kommen, weil sie keine angemessenen Konzerthallen mehr finden, die frei wären. Also Olympiastadion zum Beispiel, obwohl das eigentlich ein schrecklicher Ort für ein Konzert ist, finde ich, weil die Akustik ganz mies ist. Aber da gehen natürlich sehr, sehr viele Menschen rein. Es gibt einen ganz witzigen Ansatz. Das Electric Castle Festival in Rumänien hat eine Werbekampagne rausgebracht. Da ist die Idee, dass Touristen, die in Barcelona oder Paris oder Berlin oder anderswo ja eben die Bevölkerung stören oder soziale Verwerfungen auslösen, doch nach Rumänien kommen sollen. Da freut man sich über diese Touristen, da hat man zu wenig offensichtlich davon, und dann heißt es auch noch so ein bisschen lapidar, da könnte man auch bessere Insta-Fotos machen, wahrscheinlich weil es die noch nicht überall gibt. Also vielleicht ein Satz von euch beiden, wäre sowas eine Lösung, dass man so da so ein Gesamtkonzept für Konzerttourismus entwirft?
Ja, Shader, sag du mal, du kannst es, glaube ich, besser.
Ach Gottchen. Ach, gute Frage. Ich glaube, dass sich da auf jeden Fall einige Leute mal zusammensetzen müssen. Also Verantwortliche der Stadtpolitik, Landpolitik etc. und auf solche Events besser gewappnet sein müssen. Also ich habe mich dann auch gefragt, wie könnte man dem vorbeugen? Also ist es wirklich nur einfach eine Frage von, wir brauchen mehr Unterkünfte, oder ist es am Ende eine Frage, die darüber hinausgeht? Weil du auch schon gesagt hast, ja auch Max, Konzertkultur oder dieser Konzerttourismus ist nochmal vielleicht eine andere, brutalere Art von Tourismus. Das Tourismusproblem haben wir eh immer im Sommer, aber da ist es nochmal viel konzentrierter von Zeit, Logistik und Geld. Und ich glaube, es wäre ein guter Anfang, überhaupt mal darüber zu sprechen, was das eben mit den Städten macht und mit den Menschen, die dort leben.
Ganz meine Meinung.
Dann lassen wir es mal dabei.
Aber ich freue mich auf mehr Instagram-Bilder und Videos auch aus Rumänien von Beyoncé-Konzerten.
Wir werden das verfolgen. Superstars, Konzerte, Festivals. Mancherorts gibt es Verdrängungen, auch von sozial benachteiligten Gruppen. Also wir sollen das Problem auf dem Schirm haben künftig. Vor ein paar Tagen hat die Firma Audiotainment Südwest verkündet, dass sie noch in diesem Sommer mit ihrem Sender Big FM das erste KI-Radioprogramm in Deutschland starten wird, also künstliche Intelligenz, die arbeitet dann mit der Anwendung RadioGPT der Firma Futuri Media aus den USA. Moderationsstimme und Inhalte vom Computer. Ja, und zunächst mal, Hartwig, du hast dieses Thema recherchiert. Also was hat Audiotainment Südwest da genau vor mit Big FM?
Ja, sie wollen ein KI gestütztes bzw. auch KI-gestaltetes Radioprogramm machen, in dem der oder die Moderatorenstimme von der KI kommt und auch teils der Content vom KI eingespeist wird. Und das ist erstmal dann so natürlich, dass es hier nicht um Text geht, sondern um Audio. Wir haben ja, kennen ja ChatGPT, da gibt man einen Text ein und kommt ein Text raus. Mhm. Hier in diesem Falle wird die Maschine gelernt. Also da wird eine riesige Sätze von Audiodaten reingetan, also frei verfügbares Audio-Content von Radio, von Podcasts, von Hörbüchern. Kommen da rein und dann lernt das System. Und dann werden eben diese Stimmen, diese Moderationsstimmen so trainiert, dass sie so klingen wie normale Stimmen, wie echte Stimmen. So klingen sie auch so relativ ähnlich, fast ähnlich schon. Aber man muss ja bei KI immer sehen, das kann jetzt gar nicht mehr so lange dauern, bis es immer noch perfekter wird. Und so, und man dann tatsächlich irgendwie darauf verzichten kann, da so einen realen Moderator in zu haben. Und das Ding kann dann eben auch nicht nur so gerade Sätze gerade aussprechen, sondern es kann eine Konversation führen. Es kann auch Konversationen führen, die länger dauern. Also es kann sich erinnern an Sachen, die vor 2 Minuten gesagt wurden. Und es kann insofern, wird jedenfalls gesagt, auch Interviews führen und es kann Höreranrufe entgegennehmen und mit denen dann da irgendwie Konversation halten. Was es noch hat, ist ein Social Content System namens Topic Pulse. Das kann lokale Inhalte aus Social Media Postings generieren. Das hören wir uns mal an.
Here's what's trending on social media in Springfield, discovered and delivered in real time
on Radio GPT. Railroad workers on the south side of Springfield rescued a raccoon frozen to the train tracks by the hair on its bottom. After 5 minutes of pouring warm water and carefully using a shovel, the coon ran off.
It's a mystery how the poor critter got stuck in the first place, but you just know he's gonna be the butt of all the jokes with all his forest buddies.
Ja, also vielleicht für uns das mal nachvollziehbar zu machen, es gab einen Waschbär, der ist mit dem Hintern an ein Bahngleis angefroren und dann haben irgendwelche Ranger den befreit, indem sie heißes Wasser genommen haben, ganz vorsichtig mit der Schaufel und so weiter. Das ist natürlich so Content, bei dem es auch relativ egal ist, ob man den verifizieren kann oder muss. Wenn das jetzt irgendwie Fake News sind oder irgendein Meme, dann ist es eigentlich auch egal, aber generell sagt halt die Firma Audio Südwest, das würde natürlich alles gegengecheckt und es würde natürlich die KI auch nie allein gelassen und da sozusagen losgelassen auf die Leute mit irgendwelchen Fake News.
Klar, man will sich da natürlich absichern, aber ehrlich gesagt, wenn man das so hört, so wie diese Stimme jetzt auch war, das macht einem natürlich schon ein bisschen Angst als Radiomacher, zumal das ist ja nicht wie bei Google Maps, wo dann die automatisierte Bandstimme kommt und irgendwelche Orte silbenmäßig formuliert, sondern das hört sich ja wirklich an wie ein Mensch. Ne? Das ist natürlich wirklich die Frage, was das für uns, also für alle, die im Radio und ja später wahrscheinlich auch im Fernsehen arbeiten, dann bedeutet.
Ja, ich würde mal sagen, das ist ja die ganze Zeit schon die Frage, wer wird ersetzt und warum soll es uns jetzt hier als Medien und als Radioleuten anders gehen als anderen Leuten? Hm. Bei der Bild-Zeitung wird ja auch schon aussortiert. Gut, das ist jetzt auch ein Medium, aber in allen möglichen Berufen wird ja davon geredet, dass Leute ersetzt werden und die Angst davor haben und so weiter. Es gibt diese Angst und diesen Widerstand gegen Automatisierung ja im Prinzip auch schon seit der industriellen Revolution und davor wahrscheinlich auch schon. Es wird irgendwas automatisiert, mein Job kommt weg, was mache ich dann? Dann gibt es die sozusagen positive Lesart, dass man sagt, so stupide Arbeiten, die auch noch körperlich anstrengend sind, die kann man dann der Maschine überlassen. In diesem Falle kann man vielleicht auch solche Moderationen und auch den Content mit dem Waschbär kann man vielleicht auch der Maschine überlassen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wozu braucht man dann noch echte Leute? Auf der anderen Seite kann man dann, oder sagen wir mal, als Ausgleich dafür kann man natürlich als Journalist dann wirklich einen Journalismus wieder machen. Man kann die ganze Manpower in irgendwelche Rechercheprojekte reintun und die Moderatoren so als charismatische Anchorman in irgendwelchen Podcast-Hosts und so weiter reintun. Man kann die ganze Manpower sozusagen oder Womanpower in diesem Sinne auch so belassen und tu sie einfach woanders hin und die machen höher qualifizierte Arbeit. Aber ich behaupte mal, das wird nicht passieren.
Ja, man kann eben auch mit Plastikpuppen Sex haben, aber klar, das ist natürlich alles ein unheimlich umfassendes Thema. Shader Kurt, hast du damit Berührung gehabt?
Ich bin ein bisschen verstört immer noch von diesem, von dem Einspieler eben an so einem Freitagnachmittag, muss ich erstmal sacken lassen. Aber ich habe tatsächlich letztens versucht, mit ChatGPT ein Essay zu schreiben. Da ging es tatsächlich auch um Kulturpolitik. Und was dann passiert ist, ist, dass ChatGPT mir ganz viele Quellen ausgespuckt hat, die falsch waren. Also ganz viele wirklich einfach Fake News. Und selbst dann auch diese Quellen nicht mehr benennen konnte. Und ich glaube, Hartwig hat es ja auch eben gesagt, ne, dass auch die MacherInnen dieser Radiosoftware oder dieser radiokünstlichen Intelligenz auch sagen, ja, das wird ja alles gegengecheckt. Ich frage mich, ob am Ende der Aufwand des Fact-Checkings nicht noch größer ist, als einfach die Radiomoderatoren ihren Job machen zu lassen.
Also die rauszufinden auch, ne?
Genau, und das ist ja so ein bisschen das Ding immer noch an dieser künstlichen Intelligenz. Dass, ich meine, was ist Wissen und was ist die Aufgabe von JournalistInnen? Es geht ja nicht nur darum, einfach Wissen eins zu eins weiterzugeben, sondern auch Wissen zu filtern, die Spuren des Wissens nachvollziehbar zu machen, also den Weg des Wissens auch sichtbar zu machen. Dieser Weg ist manchmal über Sackgassen, Kreuzungen und Schnellstraßen. Und da frage ich mich, ob die künstliche Intelligenzen jetzt schon so weit sind, genau das zu können, weil wie gesagt, ChatGPT kriegt es ja nicht mal hin, Quellen nachweisbar darzustellen. Mhm. Und das sind so Fragen, die mich beschäftigen, aber natürlich auch generell die Frage, immer wenn wir darüber sprechen, was werden wir jetzt durch Maschinen ersetzt? Für mich ist es irgendwie immer noch, ich versuche immer noch daran zu glauben, dass es eine Utopie ist. Ich denke dann immer an dieses Maschinenfragment, das Karl Marx schon in den 1850ern geschrieben hat, also die Vorstellung von diesem Supercomputer, wo dann ein Knopf getätigt werden muss und dann werden eben all diese entfremdeten Tätigkeiten ausgeführt und der Mensch kann sich im besten Falle befreien und sich den Tätigkeiten der Arbeit zuwenden, die für ihn irgendwie fruchtbar ist und worin er sich selbst verwirklichen kann. Aber dafür braucht es natürlich ganz andere gesellschaftliche, globale auch Verhältnisse. Dann müssen wir auch darüber sprechen, wie es auch bei ChatGPT und bei anderen künstlichen Intelligenzen ist. Was ist das für ein Wissen, das da zusammenkommt? Also welches vermeintlich allgemeine Wissen ist das? Auf welche Art und Weise ist das kanonisiert? Wo wird dieses Wissen zentralisiert, auch global? Und wer pflegt dieses Wissen ein? Und das sind ja jetzt schon vor allem ausgebeutete ArbeiterInnen im globalen Süden, die auch auf Facebook und Instagram etc. diese ganzen Filterarbeiten machen. Und das sind eben all diese Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Darüber haben wir neulich auch schon mal ausführlich gesprochen und der andere Knackpunkt scheint mir eben zu sein, dass das zum Beispiel natürlich nicht nur die Frage ist, wer prüft das alles, sondern auch wer füttert die Maschine mit welchem Geist, ja, weil gerade wenn wir jetzt über Radiomoderation sprechen, auch da kann die Maschine ja am Ende nur so gut sein wie das, womit sie gefüttert wurde und das ist eben nicht immer gut. Hören wir mal rein.
Radio GPT.
Live.
Anything a radio human can do, I can do better. Except hitting on chicks on the request line.
Not human.
I can't go for that.
Also da sagt die Maschine, ich kann alles außer Frauen anbaggern. Möchte man nicht hören, oder?
Ich kann alles außer Frauen anbaggern besser als ein Mensch, das sagt sie ja.
Naja gut, okay, ja. Also, aber ich meine, verwirrt. Da ist ja offensichtlich, dass da so ein Jargon übernommen wird, ne? Wie man ihn ja manchmal im Formatradio irgendwo auch hört. So eine flapsige Bemerkung, aber was soll das? Wieso macht die künstliche Intelligenz sowas?
Na, das macht sie natürlich, weil die Leute, die das programmiert haben, das wollen oder die Firma, die das anbietet, sehr stark davon ausgeht, dass die Radiosender, die das einsetzen, da Interesse dran haben, weil genauso ja Privatradio funktioniert mit dieser Art von Witzen, mit dieser Art von so Massengeschmack, der jetzt ja irgendwie auch nicht in jeder Faser, sagen wir mal, die Emanzipation des Menschen im Blick hat. Ich will mich da jetzt überhaupt nicht drüber erheben, auf keinen Fall. Oder vielleicht auch nur ein bisschen, aber ich glaube, das ist das, was die Leute denken, dass die Leute haben wollen.
Ja, ist natürlich. Insgesamt dann schon auch eine komische Situation, also eine doppelt absurde Situation, wenn ich dann auch noch eine Maschine habe, die mir trotzdem irgendwas erzählt, was ich schon beim Menschen nicht gut finde. Muss ich mir jetzt also belanglosen Content aus Social Media nehmen, um da mitziehen zu können? Das ist noch eine vielleicht abschließende Frage dazu. Also geht es am Ende, wenn wir in der Entwicklung so weitergehen, darum, dass nicht die Maschine sich uns anpasst, sondern wir uns der Maschine anpassen müssen. Also, dass wir in 10 Jahren Standards haben, die von Maschinen gesetzt werden und wir als Menschen eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen.
Ja, also ich würde sagen, das ist auch so ein sozusagen so eine, sozusagen so eine Formel, die irgendwie die ganze Zeit irgendwie so around ist. Ne? Sozusagen passen wir uns der, wird die Maschine menschenähnlicher oder werden wir maschinenähnlicher? Aber es ist ja immer schon gewesen, so gewesen, dass wir als Menschen uns verändern durch die Technologie. Wir sind auch andere Menschen als die, die vorindustriellen Weber oder die Steinzeitmenschen oder so, wegen der Technologie oder im Zusammenspiel mit der Technologie. Was ich da bei KI interessant finde, also ich verweise auf ein für mich sehr wichtiges, gerade wichtiges Buch, Resisting AI heißt das, von Dan McQuillan. Das ist so ein Mensch, der am Goldsmiths College lehrt für soziale und kreative Computing und früher auch der Digitaldirektor von Amnesty International war, und der weist nach, also ich finde, das ist wirklich ein Buch, da stimmt jeder Satz, es ist so sehr, sehr super konzentriert, und weist nach, dass die innere Logik von KI, wenn man sie auf menschliche und soziale Verhältnisse anwendet, einfach eine antisoziale ist. Dadurch, wie die KI funktioniert, dass sie Wahrscheinlichkeiten, Muster, Statistiken vorhersagen trifft und das immer weiter versucht zu optimieren und so als dieser Problemlöser-Logik, die man anwenden kann auf technische Prozesse, Logistik zum Beispiel oder Uber fahren. Aber in sozialen Prozessen ist das eine fatale und eigentlich auch nicht sozusagen als Werkzeug im guten Sinne umzuwertende Kiste, die man jetzt so einfach nehmen kann. Das ist kein neutrales Instrument. Ne? Es ist ein Instrument der Selektion, des Sortierens, der Klassifikation. Und das kann, deswegen kann es ja so gut angewendet werden für Überwachung, für Grenzkontrollen, für Polizei etc. etc. Aber in den sozialen Kontexten, wenn man so einen Wert nimmt, auch gerade in der Arbeit jetzt, wie Solidarität, wenn man sowas will, dann kann man eigentlich nicht anders, als die KI, kaputt zu machen. Und wenn ja, wie soll das gehen?
Wir nehmen das jetzt mal als philosophische Anregung mit. Ich will noch eine kleine positive Sache zur KI erzählen, und die hat mit dem hier zu tun.
Hey, oh, schön, ob das schaukelt. Das ist Musik, Koboldsmusik.
Das ist natürlich der Pumuckl, der kleine Kobold mit der krächzenden Stimme von Hans Clarin. Weder der, also Clarin, noch Gustl Beyerhammer, der den Meister Eder gespielt hat in dem Film, also die beiden leben nicht mehr. Und der Regisseur Markus Rosenmüller, der hat jetzt beschlossen, einen neuen Pumuckl zu drehen. Und dafür wird die Stimme eines Kabarettisten jetzt mithilfe von KI in die von Hans Clarin umgewandelt. Und das ist doch irgendwie schön, oder?
Ja.
Ja. So.
Ja, wir sind, ich weiß nicht, hat das Donna Haraway mal gesagt, wir sind der Maschine genauso nah wie den Tieren. Also, um nochmal so einen schlauen Spruch am Ende zu reißen.
Das finde ich jetzt gut, und irgendwie so mit Pumuckl. Gut, also ich meine, man muss das halt alles mal sortieren. Das Ding ist ja, man weiß es nicht, und die Erdzerstörung wird ja von sehr maßgeblichen Leuten proklamiert, genauso wie die, dass die Erdzerstörung nicht passiert. Ich weiß es nicht.
Und es gibt ja auch viele spannende, zum Beispiel ökosozialistische, kybernetik-orientierte Strömungen, die sagen, sowas wie künstliche Intelligenz könnte man auch verwenden, um so eine bedürfnisorientierte Wirtschaft im Sinne der Ökologie aufzubauen etc. Aber das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit. Ne?
Genau, und das ist ja das Interessante. Da würde dieser Dan McQuillan hier, glaube ich, massivst widersprechen. Und das, so eine Diskussion, die fände ich mal interessant. Jetzt läuft uns die Zeit weg.
In der Tat, denn wir wollen ja auch noch zum Pizzabacken kommen. Das kann die KI noch nicht, aber die alten Römer konnten es, wie jetzt entdeckt wurde. Eigentlich fehlt uns jetzt nur noch eine schöne, dicke, belegte Pizza hier im Studio. Welche mögt ihr am liebsten?
Ich mag die Spinat-Tiefkühlpizza von Restaurant.
Oho, keine Werbung hier.
Sorry.
Hartig?
Ja, ich mag die lieber aus dem Restaurant, aus der Pizzeria. Und
Egal.
Du magst sie alle.
Ich mag sie im Prinzip alle, ja.
Gut, okay. Warum wir darüber sprechen? In dieser Woche ist bei Ausgrabungen in Pompeji ein Fresko aufgetaucht, also eine Wandmalerei, das einen verdächtig pizzaähnlichen belegten Teigfladen zeigt, immerhin in der Nähe von Neapel. Also die Italiener müssen dann sich nicht von ihrem Weltkulturerbe-Titel fürs Pizzabacken verabschieden. Dennoch, Puristen sagen, das ist keine Pizza, weil da gehören doch ein paar verbindliche Zutaten dazu.
Es geht nicht um Herkunft, Hautfarbe und Religion. Hauptsache der Teig ist dünn, Hauptsache Tomatensoße, Hauptsache Käse. Die Welt ist eine Scheibe. Wer gerade Pizza isst, tut keinem Menschen was zu leide. Auf jedem Kontinent und in jeder Kultur findest du sowas wie Pizza oder ein Pendant dazu. Es geht von Tansania bis zur Münchner Schickeria. Eines Tages wird die ganze Welt zu einer Pizzeria. In jeder Stadt und in jedem Land.
Die Antilopen-Gang wusste schon lange, Pizza gibt es eigentlich überall, aber Tomaten und Käse, also die müssen da schon drauf sein. Also das Fresko in Pompeji zeigt eher so einen Focaccia-ähnlichen Teigfladen, der dann mit Obst belegt ist. Spricht natürlich gegen diese Frühpizza-These. Damals gab es eben noch keine Tomaten in Europa und Mozzarella war noch nicht erfunden. Aber ich finde ehrlich gesagt, das sind Feinheiten, oder? Wie seht ihr das?
Ich habe da eine sehr starke Meinung zu dem Thema. Ich glaube, die stärkste Meinung heute habe ich zu diesem Thema, obwohl das eigentlich das Leichteste. Nee, weil ich habe mich gefragt, also wir haben ja eben über so kritischen Umgang mit Wissen etc. Im Kontext von KI gesprochen. Und ich habe mich dann gefragt, wer hat sich als erstes eigentlich auf diese Information, dass es eine Pizza sein könnte, dieses Fresko, gestützt? Und dann habe ich gesehen, dass es vor allem auch sehr viele Star-Köche waren, RestaurantbetreiberInnen, während dann eigentlich ExpertInnen, ArchäologInnen gesagt haben, nee, das ist keine Pizza, genau aus den eben genannten Gründen, weil die Tomaten erst im 16. Jahrhundert nach Italien gekommen sind. Und dann dachte ich auch so, ja klar, das passt irgendwie sehr gut zu so einem italienischen Nationalbewusstsein, was auch gerade mit einer neofaschistischen Regierung vielleicht so ein bisschen im Aufwind ist, weil das Fladenbrot, und das ist nämlich meiner Meinung nach ein Fladenbrot, was da gezeigt wird, und es ist keine Pizza, wenn überhaupt ist es eine Focaccia, natürlich kein rein italienisches Phänomen ist, sondern von Griechenland über Westasien, zum Beispiel auch in Kurdistan,
heißt
Mittlerer
auch Pide,
Osten,
ne?
Genau, Pita, Pide, bis aber auch in Indien und Pakistan. Und das Fladenbrot kommt meines Wissens eigentlich auch von den alten ÄgypterInnen oder auch Sumeren, also aus Mesopotamien. Und das ist natürlich vielleicht nicht in so einem italienischen Nationalinteresse. Und allein aus diesem Grund würde ich sagen, nein, das ist keine Pizza, das ist ein Fladenbrot. Genau.
Steil, das politisch gleich zu verorten, hatte ich.
Ja, ich habe da jetzt so einiges mitgenommen, erstmal würde ich sagen. Also erstmal jetzt gerade von dir dann nochmal, also auch, wie war das jetzt, Mesopotamien und Pide, gut, kannte ich vorher auch schon. Also egal, ja, einfach so die globale Kulturgeschichte von diesem Essen, das ja heutzutage dann eben in der Tiefkultur bei dem globalen, was weiß ich, Lieferketten, Megakonzern rumliegt. Ja, es hat halt irgendwie so eine riesige Bandbreite und man kann da irgendwie auch alles und nichts drüber erzählen. Ich versuch's gerade. ja, also ich meine, diese politische Lesart finde ich jetzt auch interessant. Ich fand auch interessant, dass ich da jetzt, wenn ich das so angeguckt hätte, gar nicht drauf gekommen wäre, dass das eine Pizza ist. Mhm. Logisch aber, dass irgendwie jemand drauf gekommen ist dann irgendwann.
Aber das national zu verorten, ne? Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber das ist halt ein bisschen absurd, weil ja nun kein Gericht für mehr Globalisierung steht als die Pizza. Oder?
Ja, jetzt nicht
vielleicht
mehr.
Vielleicht auch so Teigtaschen, ne? Teigtaschen sind ja auch so ein sehr globales Phänomen.
Ich meine,
das ist in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Ausrichtung.
Also die Pizza ist einfach offensichtlich derartig kompatibel in jeglicher Art Kultur und vor allen Dingen auch in jeglicher Mentalität und jeglicher Generation. Also die Generation Z, habe ich jedenfalls gelesen, ist offensichtlich die pizza-affinste Generation, die es jemals gegeben hat. Also da werden die meisten Millionen von Pizzen weltweit
verkauft. Ja, selbstverständlich, weil die ja auch die ganze Zeit auf ihr Handy gucken muss und nicht mehr mit Messer und Gabel essen kann.
Das ist das eine, mit der Hand essen?
Das habe ich letztens bei Spargel gehört, weil nämlich der Spargelkonsum zurückgeht, angeblich, weil die jüngeren Leute nicht mehr mit Messer und Gabel essen und weil sie nämlich die ganze Zeit auf ihr Handy gucken müssen.
Das wurde
oder weil sie ein gesteigertes Bewusstsein dafür haben, dass der Spargel in Deutschland oftmals von ausgebeuteten, zum Beispiel rumänischen SaisonarbeiterInnen gepflückt wird. Ja.
Wohl kaum.
Nee, aber ich meine, so also Pizza ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt, natürlich auch jenseits von Essen mal. Also wie viele Milliarden Filmausschnitte kennt man, wo irgendjemand die Pizza aufmacht, also den Karton aufmacht und dann da die Leute ihr Stück raustun und sich reinschieben. Das ist ja eigentlich auch schon mehr ein amerikanisches Phänomen fast schon. Aber wie gesagt, was meint ihr denn dazu?
Also, wir sind eigentlich auch schon, würde ich sagen, fast am Ende dieses Themas, denn es ist nun mal ein schöner Widerspruch und es ist ein ja, ein politisches Thema kann es sein, aber man kann es auch aus dem Kunstblick betrachten.
Das Fresko ist großartig.
Das Fresko ist großartig, eben da ist schon sozusagen die Verknüpfung mit der Kunst gegeben und gleichzeitig hat es, wie du gesagt hast, Hartwig, in amerikanischen Künstlern vor allen Dingen Niederschlag gefunden. Es gibt ganze Ausstellungen, die sich mit der Pizza beschäftigen, auf dem Pavillon 2015, glaube ich.
Interessant ist ja, dass es auch weiße Pizza gibt, ne?
Ja.
Ohne Tomatensauce.
Ja, es gibt auch glutenfreie Furchtbar. Und alles Mögliche.
Nee, aber so weiße Pizza, die angeblich eine amtliche Pizza sein soll.
Pizza Bianco, ja.
Tja, nee, also Pizza, Pumuckl und prominente Personen. Habe ich noch eine Alliteration untergebracht. Alles war dabei hier im Casual Friday Kompressor. Ich bedanke mich bei Shader Kurt und Hartwig Fans. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und auf ganz bald.
Dankeschön.
Danke, tschüss.